Moderiere ich das selber? Also mache ich, kann ich gerne machen. Ja. Okay. Ja, erst du und dann.
Ja, vielen Dank. Ich finde, du hast sehr schön beschrieben, also, hier geht es jetzt was um Nationalismus, der mit dem Impetus von Befreiung. Das heißt, cool. Du hast zwei Formen beschrieben, einmal antinationale Kämpfe, antikoloniale Kämpfe, also was die erhaltende Befreiungsbewegung, und dann neue internationale Befreiung. Und das, was ich verstanden habe, beide quasi ausmacht, ist, dass sie eine Befreiung von der Fremdherrschaft auf einem Territorium reklamieren, was aber ursprünglich irgendwie wieder ethnisch oder rassisch aufgeladen das eigene ursprüngliche Territorium ist. Mhm. Und ich frage mich, ob es noch eine dritte Form gibt, mit der umzugehen und die zu bewerten, mir noch viel schwerer fällt. Und das ist eine Form, die im einen Fall in der erfolgreichen Gründung eines Nationalstaats aufgegangen ist, und das ist Israel, das ist der Nationalismus. Und das andere wäre aus meiner Sicht Black Nationalism, also die Forderung von rassistisch unterdrückten Schwarzen in den USA, einen eigenen Staat zu bekommen. Und das ist in beiden Fällen nicht zwangsläufig auf dem bestehenden Territorium gewesen, sondern irgendwo anders. Und ich glaube, der Unterschied zu den anderen Bewegungen, die du geschildert hast, ist auch, dass quasi der Ausgangspunkt ganz explizit, also nicht irgendwie die Befreiung oder das Wiedergewinnen eines ursprünglichen Territoriums war, auch wenn es dann quasi die Suche nach dem Territorium so aufgeladen war, sondern Antisemitismus und Rassismus in relativ reiner Form. Und ich merke, dass mir das quasi zu verurteilen, obwohl ich glaube, also, ja, dass mir das viel schwerer fällt. Und das würde ich gerne mal in die Diskussion nehmen.
Also vielleicht auch grundsätzlich zur Diskussion, ich freue mich immer, wenn es muss nicht so ein Ping-Pong-Spiel sein, will aber trotzdem gerne was dazu sagen, weil mir schon auch wichtig ist, und ich hoffe, dass es nicht so rübergekommen ist, dass ich das auch gar nicht verurteile, sozusagen, diese Kämpfe. Also das ist ja oft, und gerade bei den Beispielen, die du gebracht hast, dass sozusagen so ein, also wenn es eine zum Beispiel rassistische Unterdrückung gibt, die sich auf bestimmte Merkmale gründet, die dir zugeschrieben werden als Gruppe, glaube ich, ist es notwendig, dass man sich positiv darauf bezieht, also als Teil dieses Emanzipationsprozesses. Und das ist auch etwas, was man, also was ja auch genauso, wenn man sich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt kein gutes Haar hingelassen habe, an der baskischen Bewegung nicht vergessen darf, dass es da eine ganz konkrete, reale Unterdrückung gab, dass die Leute verfolgt werden wegen ihrer Sprache und dass dann dieses Positive sich auf die Sprache beziehen halt auch erstmal ein Teil ist, ich breche aus und es ist ein Empowerment, ne? Deswegen würde ich das sozusagen, ja genau, also ich verurteile es auch in dem Sinne nicht. Ich glaube, das Problem ist aber auch, und das dann tatsächlich eben auch bei den Beispielen, die du genannt hast, dass es halt trotzdem nur ein Protest gegen einen augenblicklichen Zustand ist, den ich als notwendig ansehe, dass der aber nicht darüber hinaus weist. Und dass es dann sozusagen auch problematisch wird, wenn dieser augenblickliche Zustand der Unterdrückung tatsächlich beendet ist, dann verschwindet ja diese Form des Nationalismus oder dieser ja, Widerstandsnationalismus nicht, sondern meist, oder das ist irgendwie die Erfahrung, die ich finde, die man sehen kann, dass er dann eben wieder ideologischer wird und anders aufgefüllt wird, weil halt eben diese konkrete Unterdrückung weggefallen ist.
Ja, vielleicht knüpft es auch so ein bisschen daran an, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Mir ist so relativ am Anfang so die Regulationstheorie eingefallen. Eine ganz zentrale Aussage von der Regulationstheorie ist, dass Strukturen, die entstehen, aus sich selbst heraus dafür sorgen, dass sie sich innerlich festigen und weiter bestehen. Das kann dann auch darin münden, dass ein ideologischer Oberbau kreiert wird, mit dem die Ideologie, die hinter dieser Struktur steht, gefestigt wird, so als Beispiel, oder verschiedene andere Wege. Als Beispiel, du nanntest zum Beispiel die Entstehung der Nationalstaaten im Zuge der bürgerlichen Revolution. Das klang mir, so wie du es beschrieben hattest, ein bisschen zu absolut, weil ähnliche Strukturen gab es ja auch schon vor der bürgerlichen Revolution. Also Nationalstaaten kann man es ja nicht nennen, aber trotzdem Herrschaftsgebiete Königreiche und Fürstentümer und was auch in Europa und außerhalb von Europa ja auch regionale Strukturen, die Herrschaftsgebiete umfassten. Da waren ja ähnliche Mechanismen am Werk, auch schon in der Antike. Nur nicht, da würde ich dir natürlich recht geben, nicht mit der Vehemenz wie dann ab der bürgerlichen Revolution. Ja, aber ich würde zumindest ein bisschen relativieren. Und du sagtest dann auch, hast du von verschiedenen Konflikt gesprochen, was als Erklärungsmodell benutzt wird. Und es hörte sich für mich so an, als wenn dieses Erklärungsmodell für dich keine Relevanz hätte, als wenn es nicht kein Modell ist, um Konflikte zu erklären. Daraus würde ich jetzt im Umkehrschluss machen, dann hat dieses Modell ja auch keine Wirkmächtigkeit. Aber es hat ja reale Wirkmächtigkeit, auch wenn ich es ablehne. Wenn ich das Konstrukt von Ethik und Nation ablehne, heißt es ja nicht, dass es nicht wirkmächtig ist und dass ich dessen Wirkmächtigkeit anerkenne. Sonst würden wir nicht hier sitzen und darüber reden.
Wie machst du den Umkehrschluss? Sorry, den Einwurf. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Gib mir nochmal einen Hinweis.
Ich habe ihn so verstanden, du kannst es ja gerne vielleicht auch richtig stellen, dass er gesagt hat, viele Sachen werden als ethnischer Konflikt deklariert. Und hat ihm aber die Richtigkeit dieser Bewertung abgesprochen. So kam es bei mir an. Und wenn ich das nicht verstehe, ne, dann genau. So ist bei der. So, dabei lasse ich es auch
mal. Erstmal. Genau. ich würde vor allen Dingen zum letzten Punkt was sagen wollen. Ich gebe dir da eigentlich recht. Also mir ist schon wichtig, darauf hinzuweisen, also es gibt irgendwie wissenschaftliche Bücher, die sagen, 80% der kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt sind ethnische Konflikte oder sind ethnisch begründet. Und das halte ich für total gefährlich, weil es eben impliziert, als ob tatsächlich ethnische, kulturelle Unterschiede die Ursache sind für diesen Konflikt. Und ich bin der Meinung, dass man sehr einfach nachweisen kann, dass es soziale Konflikte sind, die ethnisch aufgeladen werden. Was du sagst aber, stimmt wiederum auch, weil wenn diese sozialen Konflikte erstmal ethnisch aufgeladen werden, dann wird das ja sozusagen im nächsten Schritt auch zu einer Realität. Also wie wenn jetzt Leute aufgrund von ethnischen Zuschreibungen diskriminiert werden, viel schlechtere Schulausbildung haben, was weiß ich was, ist das ja so eine, also dadurch bestätigt sich das dann ja irgendwie selbst auch irgendwann, weil dann die sozialen Konfliktlinien irgendwann tatsächlich mit den vermeintlich ethnischen Grenzen übereinstimmen. Also insofern gibt es ethnische, also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du meintest, ne? Also deswegen, natürlich gibt es ethnische Konflikte und die ganze Gewalt ist ja durchaus real, aber die ursprüngliche Ursache liegt nicht darin, dass irgendwelche Kulturen oder Ethnien von Natur aus nicht miteinander klarkommen, sondern die Ursache sind soziale Konflikte, die ethnisch aufgeladen werden.
Würdest du das verallgemeinern?
Ja. Weitere Anmerkungen?
Also mich würde interessieren, was du von dieser Idee hältst oder Vorstellung, dass man so einen Nationalismus, der sich eben auf einzelne Nationen bezieht, irgendwie ersetzen könnte durch so eine europäische Identität, ist ja auch von der Europäischen Union irgendwie so ein bisschen vorangetrieben. Also ob das irgendwie tatsächlich dazu führen könnte, Nationalismus irgendwie aufzulösen.
Also erstmal wäre es grundsätzlich, bin ich der Meinung, es ist immer ein Fortschritt, wenn irgendwo Grenzen abgebaut werden oder die Räume größer werden, mit denen man sich identifiziert. Zum einen ist halt klar, dass auch eine europäische Identität oder wenn es einen europäischen Nationalstaat geben würde, dann würde sich halt die Grenze, wo die Leute ausgeschlossen und ausgegrenzt werden, würde sich halt einfach so ein bisschen verschieben. Und man sieht ja tatsächlich, dass irgendwie parallel zum europäischen Einigungsprozess, als er zumindest noch nach vorne ging sozusagen, die Anzahl der toten Geflüchteten im Mittelmeer auch proportional nach oben gestiegen ist, weil man sich halt gemeinsam dann die Grenzen geschützt hat, irgendwie mit Frontex und ähnlichem. Also das heißt, diese grundlegenden Probleme werden dadurch nicht aufgelöst, würde ich sagen. Ich glaube halt, dass es grundsätzlich nicht funktioniert, weil, also ich hatte mal in der Diskussion auch eine ähnliche Frage und da meinte dann irgendjemand, naja, wahrscheinlich würde das erst funktionieren, wenn es eine europäische Armee gibt, die dann in einem anderen Kontinent einmarschiert, weil es dann erst dieses, sozusagen diesen Ursprungsmythos hätte, den, glaube ich, wirklich so eine kollektive Identität wirklich braucht. Und da reicht es eben nicht, dass man pragmatisch sagt, Europa, wir haben uns jetzt zusammengeschlossen. Ich denke aber, dass ich das ein Punkt an Fortschritt wäre, wenn man es eben, also wenn wir jetzt über so konkrete Sachen sozusagen reden, wenn man es halt schaffen würde, dass dieser Rechtsanspruch von der nationalstaatlichen Ebene weggeht. Ich glaube schon, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, der die Menschen ja auch tatsächlich sozusagen dazu zwingt, irgendwie ein Interesse daran zu haben, überhaupt Teil einer Nation zu sein und eine nationalstaatliche Zugehörigkeit zu haben. Und ich glaube schon, dass das auf Dauer zumindest etwas ändern würde, wenn es zum Beispiel vielleicht sogar globale Rechte gibt, die man woanders einklagen kann und das gar nicht mehr von dem eigenen Nationalstaat abhängig ist.
Ja, danke. Du hattest vorhin gesagt, du würdest das Konzept einer schwarzen Nation in den USA, wie von dir eingeworfen, nicht verurteilen. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil, meine, einerseits ist klar, wenn jemand in dieser bürgerlichen Denke ist und sagt, der Staat, in dem ich lebe, gibt mir nicht die rechtliche Basis, ein bürgerliches Subjekt zu sein, will ich einen anderen Staat. Klar kann man irgendwo nachvollziehen, wer nichts anderes kennt, keine andere Idee hat, flüchtet sich in diese. Aber es gab zeitgleich eine viel stärkere, viel verbreitetere Bürgerrechtsbewegung unter den Schwarzen, die sich dann auch nach der bewusst abgegrenzt hat von Black Panther etc., die zeitgleich eigentlich nur noch rassistisch waren. Eigentlich überhaupt kein Konzept mehr hatten, außer wir Schwarzen, wir gehören wir alle zusammen. Also das war nur schwarz definiert, das war überhaupt nicht mehr anders definiert. Martin Luther King war auch ein Bürgerlicher, hat aber gesagt, na hey, da gibt es auch genug Weiße, die sind für uns oder für, dass es egal ist, welche Hautfarbe man hat, knüpfen wir doch da an. Das ist auch bürgerlich, auch kapitalistisch, auch alles, aber das hat doch schon mal eine ganz andere Note als von vornherein eine rassistische Abgrenzung dem zugrunde zu legen. Überhaupt gar keine soziale. Also da würde ich, hier würde ich heftig erwatschen geben wollen.
Kann ich da noch was zu sagen, weil ich vielleicht ein bisschen missverstanden wurde. Mir geht es auch so wie dir, dass ich quasi Black Nationalism erstmal eher ablehne. Wobei ich auch finde, da gibt es unterschiedliche. Das sind jetzt nicht alles Black Muslims gewesen, die gesagt haben, Weiße sind quasi die Teufelsrasse. Aber ich habe das auch eingebracht, weil vielleicht hätte ich stärker nochmal auf Zionismus und die Gründung des Staates Israel abstellen sollen. Aber dann fällt es mir immer schwerer, genau diese gleichen Maßstäbe anzulegen, wie man sie bei Black Nationalism anlegt. Und das hat, und ich will das auch gar nicht. Ich will jetzt irgendwie nicht die Existenz des Staates Israel in Frage stellen. Und trotzdem habe ich gemerkt in meiner Beschäftigung mit Black Nationalism, dass der Ursprung, nämlich so eine massive rassistische Diskriminierung auf der einen Seite wahrgenommen und auf der anderen Seite natürlich schon mal Vernichtungsantisemitismus. Aber ich finde, dass der Ursprung ist auf eine Art und Weise so vergleichbar, dass ich einfach mal darüber nachzudenken, vielleicht ist es schwerer für uns, das Beispiel Zionismus oder herausfordernder für uns, das Beispiel Zionismus zu diskutieren, als das Beispiel Black Nationalism.
Also ich finde, dass du es zusammenführst eigentlich ganz gut und ich würde dir, also ich sehe das da tatsächlich anders als du, also ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber also Black Power und White Power, da liegen halt Welten dazwischen, auch wenn es, ne, so. Und für mich liegen da Welten dazwischen. Und der Punkt ist der, dass ja, und da finde ich, macht diese Verknüpfung eben Sinn, dass sowohl bei einem Black Nationalism ebenso wie beim Zionismus eine Überzeugung dahinter stand, die aus einer ganz konkreten Erfahrung herausgewachsen ist, dass man in dieser Gesellschaft, in dieser entweder weißen Gesellschaft oder antisemitischen Gesellschaft, vernichtet wird. Und dass man eben, und natürlich gab es eine Bürgerrechtsbewegung und es gab Teile irgendwie der schwarzen Bevölkerung, die gesagt hat, nee doch, wir wollen sozusagen die Gesellschaft, dass die ganze Gesellschaft dann eine nicht mehr rassistische Gesellschaft ist. Aber wenn man sich überlegt, was das für eine konkrete Gewalt und Brutalität war, die Leute da seit Generationen erfahren haben, finde ich es total nachvollziehbar tatsächlich. Und deswegen würde ich das nicht so verurteilen, dass die Leute sagen, nee, wir haben keinen Bock, wir wissen genau, was passieren wird, wir werden irgendwie ein paar Häppchen an Freiheit kriegen und sonst was. Und tatsächlich muss man sagen, wenn man sich die Struktur zum Beispiel der USA heute anguckt, wo es längst keine Rassengesetze mehr gibt und sonst was, wenn man sich aber anguckt, wie da die Gleichheit, die soziale Gleichheit verteilt ist anhand von Hautfarben, ist ja sogar was dran, dass es offensichtlich nicht so einfach war, dass jetzt alle gleich und frei sind. Und deswegen kann ich das, und da ist diese Verbindung halt zum Zionismus da, auch wiederum nachvollziehen, dass Leute sagen, nee, das haben wir probiert irgendwie und wir wurden immer nur, die Antwort war immer nur Gewalt und deswegen das Einzige, was wir sehen ist, wir schaffen uns selber eine Institution, die uns beschützt irgendwie und wo wir wissen, die können uns im Anschluss nicht mehr vernichten. Dass diese Institutionen wie ein eigener Staat natürlich automatisch einhergehen mit Formen der Diskriminierung, der Ausgrenzung und alles, das ist gar keine Frage. Aber ich kann es schon nachvollziehen, dass es diese Bewegung gab.
Sag nochmal das Zitat dazu.
Naja, du hast doch gesagt, dass das relativ nicht, hier nicht so eindeutig drüber gestolpert, dass ja. Horkheimer da positive Aspekte im Nationalismus sieht.
Ja.
Da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht.
Ja.
Positiv weiß ich jetzt auch nicht, aber das, was du ja im Stück auch rausgearbeitet hast, das ist ein Abstraktum, aber es ist eben doch dann auch eine reale Struktur, die eben tatsächlich nur diese 200 Jahre so die Strukturierung der Gesellschaft und der Herrschaft im Zweite gebracht hat. Würde ich ja Horkheimer jedenfalls in diesem Sinne, dass es nun mal diese nationale Strukturierung, wie auch irgendwie die kapitalistische Formation, nun einmal eine ob uns das gefällt oder nicht, eine Stufe ist, die irgendwie die ganze Organisation irgendwie der menschlichen Gesellschaft irgendwie als Struktur nun erstmal da ist. Und so langsam sollten wir lernen, dass wir nicht irgendwie im ganz frischen Aufwasch alles ganz Neues anders machen. Natürlich verhalte ich mich antagonistisch dazu, aber wir müssen auch langsam mal einsehen, dass sich Strukturen peu à peu verändern. Also da würde ich auch Horkheimer ein bisschen lesen, dass man gar nicht drum herum kommt, irgendwie bestimmte Elemente des Alten irgendwie nun auch nochmal notgedrungen ein bisschen weiter durchzuschleifen. Das heißt, also im Sinne von,
also
ja, wenn man dann die Ernte einfährt, einer tatsächlichen Veränderung der Verhältnisse, dann rekuperieren einen die Verhältnisse auch. Und dann wird man sich nur mit seinem Neuen, mit dem Alten irgendwie so komisch verheiraten, wie das im Feminismus in der
Situation passiert ist. Ich glaube halt, dass es, oder ich würde den Unterschied machen, aus was für einer Position man sich sozusagen darauf bezieht. Also was ich eben meinte, dass ich das sowohl bei antikolonialen Kämpfen, auch bei solchen Diskussionen wie Black Nationalism, Zionismus, dass ich es da teilweise sogar als notwendig ansehe, dass ihnen gar nichts anderes übrig blieb, dass das nur leider automatisch halt auch in diese Sackgasse reinführt und dass man sozusagen auch die Chance nutzen könnte, heutzutage, wo es eben nicht eine reale Kolonialherrschaft zum Beispiel gibt, die man jetzt bekämpfen müsste, erstmal, um einen Schritt weiter zu kommen, dass man da nicht den Fehler macht und sich an solche Konzepte, die, vielleicht kann ich den, ich bin der Meinung, es war kein Widerspruch, aber vielleicht kann ich ihn so auflösen, dass es Zeiten gab, wo sozusagen dieses Zitat von Horkheimer, und tatsächlich kommt es ja auch aus einer anderen Zeit, dass ich das da unterschrieben hätte, dass es sozusagen Situationen gesellschaftliche gab, gesellschaftliche Konfliktsituationen, wo das Sinn gemacht hat oder sogar notwendig war, sich darauf zu beziehen. Aber dass man heute versuchen sollte, davon wegzukommen, weil man immer wieder automatisch halt in dieser Sackgasse landet. Ich glaube, du hattest dich noch vorhin gemeldet.
Ja, also zu dieser Thematik jetzt, ich finde, bei diesen Diskussionen, ist das so ein semantischer Fehler ist, der mir nur so vielleicht vorkommt, aber bei diesen antikolonialen Kämpfen, antirassistischen Kämpfen wird vieles aus so einer revolutionären Auswertung gemacht Aber eigentlich ist es halt eine Krisen. Es ist ein Krisenkampf eigentlich, kein revolutionärer Kampf. Also selbst wenn da revolutionäre Kräfte drin sind, kippt es ja dann doch in der Masse der Menschen so immer um, so einfach, was halt je gebildet die Gesellschaft ist oder nicht so. Ne? Mhm. Aber zu dem anderen Punkt, was halt mit diesem europäischen Konzept der Identität, ich denke, das ist so ein bisschen utopisch gemacht, auch wenn es von der rechten Seite ist, mehr oder weniger die Idee, weil, also wo hört zum Beispiel jetzt bei Europa, wo hört Europa auf? So, ne? Das ist das flüssige Übergang, also Ostrum zu Asien, und wo, wie will man diese Grenze ersetzen? Das scheitert schon an der technischen Ausführung. Also, ich finde, diese kontinentale anstatt nationale Identität, das ist einfach so in der Ausführung nicht durchführbar.
Ich glaube, du würdest. Wie meinst du, du hattest für deine Diss vor allem zum katalanischen und baskischen Nationalismus gearbeitet? Du hast bestimmt auch dort mit Leuten diskutiert. Wie haben die denn reagiert auf deine Analyse, dass heute in der gegebenen Situation vielleicht eine andere Lösung, als sich so auf den nationalistischen Separatismus zu beziehen oder ethnischen Separatismus zu beziehen, angemessen wäre?
Ich fand es immer sehr schwer, also ich glaube, die meiste Antwort, die ich gehört habe, war, naja, du kommst doch aus Deutschland, ihr habt eine andere Erfahrung gemacht. So. Und ja, tatsächlich, also das wird da ja auch nicht sonderlich viel diskutiert, also weil die Kritik daran kommt halt meist von rechter Seite, von einer spanisch-nationalistischen Seite, und dass es eine Kritik aus linker Seite an dem linken Nationalismus gibt, das ist da halt, also von meiner Erfahrung her, tatsächlich sehr hegemonial, wobei es natürlich unterschiedliche Fraktionen gibt. Es gibt auch welche, die jetzt sich an diesem demokratischen Konföderalismus orientieren, aus den kurdischen Gebieten und so, aber ich hatte eher das Gefühl, ich in Diskussionen, also schneller dieser Punkt war, wo man dann, also das ist ja auch kein Argument, da kann man dann schwer irgendwie weiter diskutieren. Nee, mach du es und dann du.
Das war jetzt keine Frage, die du hast.
Das war eine Ansage.
Das war eine Frage an den Bauch. Eigentlich nur eine rhetorische Frage.
Ich weiß nicht, ob der Twist jetzt bei mir irgendwie so ein bisschen quasi einmal ist in irgendeiner Form, aber ich bin jetzt irgendwie gerade da hängen geblieben. Du hast ja, also ich habe das jetzt ein bisschen nicht verstanden, dass. Du sagst, okay, unter sozusagen jetziger gesellschaftlicher, auch globaler Realität ist es sehr wahrscheinlich, dass Kollektivität über einen bestimmten Rahmen vielleicht sich eben immer des Nationalismus bedient oder bedienen muss, weil er so gut als Kit funktioniert. Um ja die Unterschiede, die eben noch nie oder nicht aufgehoben sind, vielleicht auch eben innerhalb jedes Kollektivs erstmal zurückzustellen. Und ich frage mich, wie soll dann, und gleichzeitig, kann man nur quasi die grundsätzlichen Verhältnisse ändern, um das wiederum zu ändern, aber wie soll das Kollektiv, das ist die alte Frage, ich weiß, aber gibt es gibt es
vielleicht
Ideen oder
gibt es
Schlagworte quasi, die du dazu
rausnimmst? Nee, tatsächlich auch. Also die Frage stelle ich mir natürlich auch, und ich finde es auch eine sehr spannende Frage, ob es nicht, oder grundsätzlich die Frage, braucht es eine kollektive Identität, die sich eben nicht auf Merkmale wie Ethnie, Sprache, Kultur oder sonst was bezieht, um gemeinsam zu kämpfen und die Verhältnisse eben zu ändern, damit dann wiederum eine nationale Identität überflüssig wird. Da habe ich keine Antwort drauf, aber ich würde es auf jeden Fall, bin ich nicht der Meinung, dass jede Form kollektiver Identität per se etwas Schlechtes ist. So, sondern dass man das mit in, wenn man wirklich drüber diskutiert, wie man wieder mehr Menschen sozusagen gewinnen kann, dass man drüber nachdenken sollte. Aber natürlich auch die ganzen, ja doch auch schlechten Erfahrungen aus der Geschichte mit aufnehmen sollte, was so kollektive Identität, sei es auch nur eine politische kollektive Identität, mit Gruppen und Menschen gemacht hat. Aber eine Antwort habe ich da auch nicht. Vielleicht ja jemand anders hier. Ich würde aber, er hatte sich noch gemeldet.
Passt vielleicht sogar ganz gut hin. Ich war vorhin ein bisschen erstaunt, dass du gesagt hast, es gibt das ein Spruch zitiert, es gäbe auch was Schlimmeres als die Nation. Und da bin ich ein bisschen erschrocken. Denn ich wusste, dass du gar nicht mit dem Gedankenexperiment kommst, dass von heute auf morgen die Nation weg ist. Also, wenn, dann gibt es halt Menschen, die kollektiv beschließen, die Mauer niederzureißen und die Zäune niederzureißen. Und wenn sie das kollektiv beschlossen und das getan haben, wüsste ich auch nicht, warum die danach in ein mentales Loch fallen sollen und dann sich überlegen, ja, und wer sind wir jetzt? Das glaube ich. Das uns, also, wenn sie das Problem hätten, dann würden sie die Mauer nicht niederreißen. Also, sie beschließen, das zu tun. Und machen halt dann das hoffentlich, was sie beschlossen haben, nämlich sich um die Bedürfnisse für die Menschen. Und das wäre dann vielleicht sogar eine Anschlussfrage nach der Identität oder nach der kollektiven Identität. Ich habe auch nichts gegen Kollektive, aber was gegen Identität. Und wenn sich Leute bewusst werden, scheiß Nationen, dass man lieber um unsere Bedürfnisbefriedigung kümmern muss, das selbst tun. Und dann glaube ich, muss man sich auch keine Sorge machen, was passiert, wenn es die Nationen übernimmt. Ja, vielleicht freie und gleiche Menschen, also nicht gleich, aber Menschen, die sich darum ihre kollektive Bedürfnisbefriedigung kümmern. Also, deshalb bin ich da vorher ein bisschen erschrocken, wie du das sagst. Ich meine nämlich recht viel schlimmere Sachen als die Nation, vor allem tatsächlich nicht.
Ich kann nur sagen, ich finde es einen total guten Einwand. Das ist natürlich auch so ein bisschen, sozusagen, provokativ. Ich glaube halt schon, dass es etwas Schlechteres als eine Nation gibt, aber den Einwand finde ich sehr gut, dass es wahrscheinlich wirklich, wenn man überhaupt in den Punkt kommt, das irgendwie zu überwinden, dass es davor wahrscheinlich schon etwas braucht, das die Menschen überhaupt dazu bringt, es zu tun. Ja.
Und da finde ich deine Anmerkung schon berechtigt, das dann so zu werten. Und ansonsten gibt es ja auch rechte Anarchisten, die ihre Ideologie dann mit anarchistischen Ideen koppeln. Inwieweit die jetzt noch an das klassische Konstrukt vom Nationalstaat gebunden sind, weiß ich nicht, aber in die Richtung kann es halt auch gehen. Ne?
Vielleicht noch abschließend du?
Ja, Stichwort Konstrukt des Nationalstaats. Ist es für mich denkbar, dass es vielleicht auch so qualitativ, also wir kommen ja erstmal wahrscheinlich in den Nationalstaat nicht unkurzfristig. Ob vielleicht die innere Verfasstheit dieser Institution vielleicht auch nochmal qualitative Unterschiede machen könnte, also jetzt Stichwort Räterepublik irgendwie so quasi, die vielleicht diese klassischen Mechanismen des Nationalstaats von Exklusion und Ausgrenzung, Rassismus, ich habe da erwähnt, vielleicht nicht in dem Maße vielleicht Tage treten lassen würde. Also was finde ich denkbar so, dass man da vielleicht so sagen könnte, da gibt es qualitative Unterschiede, wo von der innere Verfasstheit eines, wenn wir es noch brauchen, quasi staatlichen
Systems oder Gebildes. Ich glaube halt, natürlich, jede Veränderung kann nur auf dem aufbauen, was man gerade hat, sozusagen. Ne? Also das ist, weil habt ihr jetzt auch sozusagen keine konkreten Vorschläge oder Ideen, wie das aussehen könnte, aber klar könnte es Strukturen geben. Also ich meine, ohne jetzt die Diskussion auch noch anfangen zu wollen, aber Rojava, die kurdischen Gebiete, das sind auch innerhalb eines Nationalstaates, trotzdem scheinen sich da Strukturen zu entwickeln, die darüber hinausweisen, oder zumindest in der Theorie gibt es da Ideen. Und man weiß nicht, vielleicht funktioniert das in 300 Jahren dann doch mal. Ja, ich kriege ein Handzeichen. Dann vielen Dank euch und ich bin auch sonst noch hier.